SR Info. Bilanz am Abend.
Es ist 17.30 Uhr. Im Studio begrüßt Sie heute Stefan Deppen. Eine Sendung, die natürlich vom Beginn der Fußball-Europameisterschaft geprägt ist. Dazu auch heute das Wichtigste aus aller Welt. Dazu gehört einmal mehr der russische Krieg gegen die Ukraine und auch aktuelle taktische Spielchen aus Moskau. Und wir berichten aktuell aus Bundestag und Bundesrat. Die Länder wollen unter anderem Änderungen bei den Regeln zur Organspende. Fußball-Europameisterschaft. Gleich geht's los um 21 Uhr. Ist Anstoß in München zwischen Deutschland und Schottland. Die Fans scheinen in großer Zahl unterwegs zu sein. Der Marienplatz in München war schon am Nachmittag überfüllt. Es scheint so, als sei alles für ein zweites Sommermärchen bereit. Oder Martin Roschwitz aus dem DFB-Quartier.
Ob es das Sommermärchen gibt, das vermag ich bisher noch nicht zu beurteilen. Ob es ein Sommermärchen 2.0 gibt, das Wetter spielt noch nicht ganz so mit. Es soll ja dann warm werden, gerade im Süden Deutschlands. Aber im Moment ist das noch nicht der Fall. Allerdings schwappt die Stimmung schon vom Marienplatz rüber in den Olympiapark. Auch da muss das Gelände wahrscheinlich gesperrt werden, weil einfach zu viele schottische Fans da sind. Es ist wirklich eine Invasion. Über 100.000 sind gekommen und die Stadt München wird dieser Menschenmassen nicht Herr im Moment und muss tatsächlich auch eben darum bitten, dass die Fans sich irgendwie besser und anders verteilen. Das ist natürlich leichter gesagt als getan bei so vielen Menschen.
Ja, klingt ja fast so, als sei es für die Schotten ein Heimspiel.
Ja, das könnte tatsächlich passieren. Deswegen hat der Bundestrainer Julian Nagelsmann ja auch nochmal die Fans mobilisiert und aufgefordert, bitte alle sehr laut sein im Stadion und die deutsche Mannschaft bedingungslos unterstützen, weil die Schotten, auch wenn sie numerisch nicht in der Überzahl sein werden, trotzdem natürlich sehr, sehr lautstark sind. Und wenn das was werden soll mit dem Sommermärchen 2.0, dann müssen die Fans ihren Teil dazu auch leisten.
Na, wollen wir mal sehen, ob das klappt. Es ist alles vorbereitet, hat der Bundestrainer ja gestern gesagt. Gab es denn in den letzten 24 Stunden noch Veränderungen, Probleme, Rätsel wegen der endgültigen Startelf? Beim Torwart ja vielleicht eher nicht.
Nein, insgesamt glaube ich das nicht. Bundestrainer Julian Nagelsmann hat so oft darüber gesprochen, dass es gut und richtig sei, dass jeder Spieler frühzeitig Bescheid weiß und seine Rolle kennt, dass ich keine Überraschung mehr erwarte, sonst würde er sich auch unglaubwürdig machen. Das heißt, wie Sie schon angesprochen haben, Neuer im Tor, davor die Innenverteidigung mit Rüdiger und Tah und die Außen Kimmich und Mittelstädt. Toni Kroos soll das Spiel eröffnen, Bälle verteilen, wird abgesichert von Andrich und dann geht es auch schon in die Kreativabteilung mit Gündogan, Wirtz, Musiala und ganz vorne Kai Havertz, der den Vorzug von Niklas Füllkrug bekommt.
Ja, und dann müssen noch Tore geschossen werden. Das ist ja kein Selbstläufer, wie wir wissen.
Die müssen logischerweise erzielt werden. Damit hat die deutsche Mannschaft sich ein bisschen schwer getan. Zuletzt gegen die Ukraine, gegen die Griechen hat es dann besser geklappt mit 2 Treffern. Und heute erwarte ich persönlich auch zumindest 2 Treffer der deutschen Mannschaft und keins der Schotten. Das wäre, glaube ich, das Traumergebnis. 2-0 im Eröffnungsspiel. Dann kann die Europameisterschaft so richtig beginnen und das Sommermärchen, das Sie angesprochen haben, vielleicht tatsächlich stattfinden.
Also gut, Sie gehen von einem Sieg der deutschen Mannschaft aus. Wie ist denn Ihrer Beobachtung nach die Stimmung im deutschen Team? Ist die so gut, wie alle betonen?
Die ist sehr gut. Die Nervosität ist normal, hat Nagelsmann auch nochmal gesagt vor dem Eröffnungsspiel. Klar sind da Profis im Team, die spielen ihr erstes großes Turnier und dann gleich von Beginn an, wie Mittelstädt oder Wirtz. Damit muss man auch erstmal klarkommen, jeder für sich. Dass der Druck im eigenen Land noch ein bisschen größer ist, versteht sich auch von selbst. Aber es gibt ja eben auch die erfahrenen Spieler, die wir gerade schon aufgezählt haben, mit Kroos, Rüdiger, Neuer, Gündogan. An diesen Figuren können sich die anderen orientieren und im Idealfall auch wachsen. Mit der Aufgabe natürlich auch.
Vielleicht mal abseits der Sportlichen. Es gab heute erneut nochmal Warnungen vor möglichen Anschlägen. Ist das im Umfeld der Mannschaft erkennbar oder eine Belastung?
Nein, die Spieler fühlen sich dafür oder dazu jetzt nicht belastet, das kann man nicht sagen. Aber natürlich ist man in einer gewissen angespannten Lage und einer angespannten Stimmung, weil das natürlich jederzeit und immer passieren kann. In Berlin ist auch eine Fanzone geräumt worden, weil da ein verdächtiger Gegenstand gefunden wurde. Also das wird immer wieder passieren jetzt in den nächsten Tagen und Wochen, dass auch bestimmte Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, auch wenn sich das am Ende als falscher Alarm herausstellen sollte und kann und vielleicht auch wird. Aber trotzdem wird es diese Begleiterscheinungen die ganze Zeit geben während des Turniers, da bin ich sicher.
So viel vom Fußball für den Moment. Live war das Martin Roschwitz zum Beginn der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland. Zum Ende der Sendung kommen wir auf die EM noch einmal zurück. Nun aber zunächst zu ernsthafteren Dingen. Der russische Präsident Putin hat heute ein Angebot gemacht für Frieden in der Ukraine. Und dann kommen die Bedingungen, die das Ganze nach einem vergifteten Angebot aussehen lassen. So sehen es auch die Ukraine, die NATO und die USA. Putin hatte die russische Armee die Ukraine angreifen lassen. Insofern könnte er sofort den Krieg auch wieder beenden. Aber das tut er nicht. Unser Korrespondent Frank Eichmann berichtet über den aktuellen Vorstoß aus Moskau.
Im Terminkalender von Präsident Putin stand für Freitagmittag Treffen mit der Leitung des russischen Außenministeriums. Wie üblich mit ausführlicher, vom Blatt gelesener Rede des Präsidenten, und die machte umgehend weltweit Schlagzeilen. Der Kurs des Westens und Kiews heißt, uns zu besiegen, aber wie Sie wissen, ist das gescheitert. Heute unterbreiten wir einen weiteren, konkreten, realen Friedensvorschlag. In einem Krieg, den Russland im Februar 2022 begann und bis heute nicht Krieg, sondern spezielle Militäroperation nennt. Denazifizierung und Entmilitarisierung der Ukraine hießen die angeblichen Kriegsziele, aber prinzipiell verhandlungsbereit gab sich Putin immer wieder, zu den eigenen Bedingungen, versteht sich, die er heute letztlich nur erneut zusammenfasste. Nun, diese Bedingungen sind sehr einfach. Die ukrainischen Truppen müssen vollständig aus den Volksrepubliken Donetsk, Luhansk, Cherson und Saporija abgezogen werden. Beachten Sie, dass es um diese Regionen in ihren Verwaltungsgrenzen geht. Sobald Kiew dazu bereit ist, Truppen aus diesen Regionen zurückzieht und offiziell mitteilt, dass die Pläne für einen NATO-Beitritt abgesagt wurden, wird unsere Seite sofort, buchstäblich im selben Moment, einen Waffenstillstand anordnen und Verhandlungen aufnehmen. Das heißt, neben dem bereits durch Russland besetzten ukrainischen Territorium will Putin noch zusätzliches Land, darum sein Hinweis auf die Verwaltungsgrenzen. Denn vollständig kontrolliert Russland die vier annektierten Gebiete im Osten der Ukraine nicht. Etwa die Großstädte Cherson und Saporija hätte die Ukraine nun zu räumen und russischen Truppen zu übergeben. Das klingt eher nach Kapitulation als nach Kompromiss. Etwa 20% des eigenen Staatsgebietes müsste die Ukraine aufgeben, und so meldeten die Nachrichtenagenturen bereits am frühen Nachmittag die Ablehnung aus Kiew, die Putin bereits eingepreist haben dürfte. Wenn Kiew und die westlichen Hauptstädte den Friedensvorschlag weiter ablehnen, dann sind sie politisch und moralisch verantwortlich für die Fortsetzung des Blutvergießens. Eine erstaunliche Aussage für einen Oberbefehlshaber, der vor über 2 Jahren einen Militäreinsatz gegen einen Nachbarstaat anordnete und den mit einem Truppenrückzug umgehend beenden könnte. Propagandistisch gelang Putin dennoch ein Erfolg. Er sorgte unter der Überschrift Friedensgespräche für Medienrummel, und das nur Stunden vor der Friedenskonferenz am Wochenende in der Schweiz, zu der Russland nicht eingeladen ist. Schon der Ort nicht akzeptabel, so Außenminister Lavrov. Was auch immer auf der Tagesordnung steht, die Schweiz ist kein geeigneter Standort für Friedensverhandlungen mehr. Sie war mal ein neutrales Land, nun aber hat sich die Schweiz klar auf die Seite der Ukraine gestellt und unterstützt nicht nur alle westlichen Sanktionen, sondern tritt in manchen Fragen sogar als Vorreiter auf. Was also gibt es zu verhandeln oder anders? Ist der Schweizer Friedensgipfel ohne Russland und viele weitere Länder nicht völlig sinnlos? Nein, sagt der russische Journalist Alexei Venediktov, bis zur kriegsbedingten Senderabschaltung vor gut 2 Jahren Chefredakteur von Echo Moskvy. Dies ist ein Friedensgipfel und er wird ohne Zweifel nützlich sein. Sie werden Probleme ansprechen wie den Schutz von Atomkraftwerken, den Austausch von Kriegsgefangenen oder die Rückkehr ukrainischer Kinder. Dies sollte allerdings eher in Arbeitsgruppen geschehen, nicht auf der Ebene von Staatschefs. Also muss man jetzt den nächsten Gipfel vorbereiten, organisiert von einem Land, das beide Kriegsparteien akzeptieren. Auf der Suche nach einem echten Kompromiss, um den Krieg in der Ukraine zu beenden.
Der Ostseerat der Ostsee-Anrainerstaaten tagte früher eher unter Ausschluss einer breiteren Öffentlichkeit. Früher bedeutet vor dem russischen Angriff auf die Ukraine. Da war Russland noch mit von der Partie. Das ist heute nicht mehr der Fall. Im Gegenteil, die Runde hat heute in Finnland quasi im Dunstkreis russischer Bedrohung getagt. Sophie Donges fasst das Treffen für uns zusammen.
3 russische Militärflugzeuge unerlaubt im finnischen Luftraum. Ein Linienflug der Airline Finnair, der nicht landen konnte, weil das GPS gestört war. und ein mutmaßlich russisches Spionageschiff im Irresund. Das sind Meldungen von gestern und heute, die zeigen, wie angespannt die Lage rund um die Ostsee ist. Der ehemalige schwedische Marineoberstleutnant Jürgen Elving sagte gestern im schwedischen Fernsehen: Ich kann nicht ausschließen, dass die russische Seite ihre Spionagetätigkeit verstärkt hat, seit Schweden in der NATO ist. Denn aus russischer Sicht ist die Ostsee in den NATO-Besitz übergegangen und das muss überwacht werden. Diesen Eindruck haben auch die Außenministerinnen und Minister von Dänemark, Schweden, Deutschland, Finnland, Norwegen, Island und den baltischen Staaten, die sich zum Ostseerat-Treffen in Finnland verabredet hatten. Der Ostseerat tagt inzwischen ohne Russland. Im März 2022 wurde Russland suspendiert und trat kurz danach vollständig aus. Trotzdem ist Russland präsenter denn je in den Gesprächen. Cyberangriffe, Provokationen an den Grenzen, Desinformationskampagnen – all das gehe auf das Konto Moskaus, glauben die Mitgliedsländer. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock sagte nach dem Treffen der Ostseeanrainer: Die Ratsmitglieder wollen dem etwas entgegensetzen. Intensivere Zusammenarbeit sei das Gebot der Stunde. Das gelte insbesondere beim Schutz kritischer Infrastruktur. Denn auf dem Boden der Ostsee sind die Länder verwundbar. Die Sabotage an den Nord Stream Gaspipelines sowie die zerstörten Datenkabel zwischen Finnland und Estland sind zwei Beispiele. Ein schnellerer Datenaustausch zwischen den Ländern und bessere Kontrollen sollen hier für mehr Sicherheit sorgen. Auch die NATO soll dabei eingebunden werden. Ein weiteres Thema für den Rat, sogenannte Schattentanker. Die Staaten werfen Russland vor, auf alten, nicht registrierten Tankern Öl zu verschiffen, mit unklarer Absenderschaft den EU- und G7-Ölpreisdeckel zu umgehen. Finnlands Außenministerin Elina Valtonen sorgt sich um die Umwelt. Die russische Flotte ist nicht nur eine Bedrohung für die Sicherheit Europas. Russland umgeht damit den Ölpreisdeckel und es ist ein Umweltrisiko und eine Umweltbedrohung für unsere sehr sensible Ostsee. Die Außenministerinnen und Minister der Ostseestaaten forderten stärkere Sanktionen und härteres Durchgreifen. Der Ostseerat ist jedoch kein Gremium für machtvolle Beschlüsse.
Die NATO hat inzwischen 500.000 Soldaten wegen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine in erhöhter Bereitschaft, deutlich mehr als 2022 noch vereinbart. Und die NATO engagiert sich noch weiter. Sie übernimmt von den USA das zentrale Hauptquartier zur Koordinierung der Waffenlieferungen an die Ukraine in Wiesbaden. Auch auf dem G7-Treffen in Bali spielte der Krieg gegen die Ukraine eine Rolle. USA und Italien wollen Russland weitere Kosten für den Krieg über eingefrorene Mittel auferlegen. Heute stand der Besuch des Papstes in der G7-Runde auf der Tagesordnung. Paul Vorreiter berichtet.
Der Papst hat vor den Risiken der künstlichen Intelligenz gewarnt. In seiner rund 20-minütigen Ansprache im Kreis der G7-Gipfelteilnehmer erklärte das katholische Oberhaupt, dass künstliche Intelligenz ein ambivalentes Instrument sei. Franziskus zählte die Vorteile auf, die KI in der Medizin oder der Arbeitswelt bringen könne, etwa wenn der Mensch in Zukunft mühevolle Arbeit an KI abgeben wird. Doch würde ein Werkzeug wie die künstliche Intelligenz nicht automatisch Gutes bewirken, erklärte der Papst. Franziskus plädierte dafür, dass der Mensch immer die Kontrolle über die KI behalten müsse. Er warnte davor, dass Algorithmen menschliche Werte untergraben könnten. Konkret sprach er sich für ein Verbot autonomer Waffen in bewaffneten Konflikten aus. Es ist das erste Mal, dass das katholische Oberhaupt im Kreis der G7-Staaten gesprochen hat. Die Gastgeberin, Italiens Premierministerin Meloni, wollte damit ein Zeichen setzen. Beim Vortrag des Papstes waren auch Vertreter Afrikas und Südamerikas dabei, unter ihnen der brasilianische Präsident Lula. Die G7-Staats- und Regierungschefs berieten mit ihnen am Nachmittag auch die Herausforderungen der Migration. Premierministerin Meloni will mit der Einladung von Drittländern auch verdeutlichen, dass die G7-Staaten kein geschlossenes Gesprächsformat seien.
SR Info, Bilanz am Abend. Es ist 17.45 Uhr. Die Nachrichten nun mit Jochen Marmit im Studio.
In Mannheim hat am Nachmittag eine öffentliche Trauerfeier für den Polizisten stattgefunden, der vor 2 Wochen bei einem Messerangriff getötet worden war. An dem Gedenken im Rosengarten nahmen rund 2300 Gäste teil, darunter Angehörige des Hauptkommissars, Polizisten aus ganz Deutschland sowie Politiker. Parallel verfolgten etwa 1000 Menschen die Trauerfeier auf einer Leinwand. Vor der Trauerfeier waren mehrere hundert Polizisten in einem Trauerzug durch die Innenstadt von Mannheim gezogen. Der Co-Landesvorsitzende des Bündnis Sarah Wagenknecht, BSW, Randolf Jobst, ist zurückgetreten. Das hat Jobst dem SR bestätigt. Hintergrund sind Äußerungen seiner Co-Vorsitzenden Schramm zu einer möglichen Zusammenarbeit mit der AfD auf kommunaler Ebene. Am Montag hatte Schramm auf SR-Nachfrage eine Zusammenarbeit mit der AfD nicht ausgeschlossen. Es könne aber allein aus der Historie keine Zusammenarbeit mit der AfD geben, betonte nun Jobst. Auch dass es dazu bisher trotz seiner Nachfrage keine Klarstellung von der Bundespartei gebe, habe ihn nun zum Rücktritt bewegt. Die IHK des Saarlandes spricht sich für einen Abriss des Finanzamtes am Saarbrücker Stadtgraben aus. Die Fläche sei ein Filetstück für die künftige Stadtentwicklung, sagte IHK-Hauptgeschäftsführer Tome. Ein Neubau könne eine beachtliche städtebauliche Aufwertung für die Saarbrücker Innenstadt bedeuten. Die IHK plädiert für eine Neugestaltung als Mischquartier mit Büroarbeitsplätzen, aber auch Wohnungen. Von Seiten der Denkmalschützer im Land wird weiter scharfe Kritik an den Abrissplänen geübt. Gegen Ende des Monats könnte der endgültig beschlossen werden.
Organspenden sind eine sinnvolle Sache. Nur in Deutschland ist die Zahl der Organspenden im Verhältnis zur benötigten Zahl von Spenderorganen zu gering. Das soll sich ändern. Soweit herrscht politische Einigkeit. Nur wie? Der Bundesrat hat auf Initiative einiger Bundesländer heute noch einmal einen Vorstoß für die sogenannte Widerspruchslösung unternommen. Die sieht vor, dass jede oder jeder Organspender würde, wenn er oder sie nicht widerspricht. Zur Debatte im Bundesrat Vera Wolfskämpf aus Berlin.
Das Ziel ist, die Zahl der Organspenden zu erhöhen. Bisher müssen Menschen aktiv zustimmen, wenn sie nach ihrem Tod Organe spenden wollen. Und das tun zu wenige. Karl-Josef Laumann, Gesundheitsminister von Nordrhein-Westfalen, spricht deshalb von einem Organmangel. Die Folge sei, dass Menschen unzumutbar lange auf ein Organ warten oder in der Zwischenzeit versterben. Deshalb fordern 8 Bundesländer, die Widerspruchslösung einzuführen. Wer nicht zu Lebzeiten widerspricht, wäre dann potenziell Organspender. Der CDU-Politiker Laumann betont, etwa 80% der Menschen stehen der Organspende positiv gegenüber. Aber nur etwa die Hälfte hat das auch schriftlich festgehalten. Und alle anderen Versuche, mit einem Online-Register oder mehr Informationen die Spendebereitschaft zu erhöhen, sieht er als gescheitert an. Der Bundestag hat vor rund 4 Jahren die Widerspruchslösung abgelehnt. Derzeit versuchen Abgeordnete erneut, fraktionsübergreifend, eine Mehrheit dafür zu finden. Die Bundesländer wollen dem nun Nachdruck verleihen. Bevor über ihren Antrag entschieden wird, beraten aber noch die Fachausschüsse darüber.
Den Vorstoß der Länder und den Inhalt ihres Vorstoßes kommentiert für uns nun Nina Kunze.
Manch ein Skeptiker behauptet, die Widerspruchslösung einzuführen, traue sich die Politik sowieso nicht. Dazu müsse man nur auf die heftigen Debatten rund um die Corona-Impfpflicht schauen. Wehe, der Staat kommt auf die Idee, sich in die medizinische Selbstbestimmung seiner Bürgerinnen und Bürger einzumischen. Allein der Vorschlag einer Widerspruchslösung würde die Gesellschaft schon spalten. Dabei gibt es die Widerspruchslösung in anderen Ländern schon lang. Im Nachbarland Österreich beispielsweise seit 1995 und das ohne direkt eine Revolution ausgelöst zu haben. Die Argumentation der Widerspruchslösungsgegner hat aber noch einen ganz anderen Denkfehler. Und der zeigt sich bereits im Wort Widerspruchslösung. Niemand redet von einer Organspendepflicht. Klar, eine Impfpflicht kann man durchaus kritisch sehen. Wäre sie tatsächlich flächendeckend in Deutschland eingeführt worden, hätte das bedeutet, wer die Corona-Impfung verweigert, kann an vielen Teilen des gesellschaftlichen Lebens nicht mehr teilnehmen. Aber wer der Organspende widersprechen will, muss keine gesellschaftliche Ächtung auf sich nehmen, kann weiterhin zu Konzerten und Veranstaltungen gehen und seine Kinder in den Kindergarten bringen. Wer der Organspende widersprechen will, muss lediglich widersprechen. Und das ist nicht komplizierter als das, was gerade die Menschen tun, die aktiv der Organspende zustimmen, nämlich ein Formular ausfüllen. Da wäre es doch nur fair, diesen Akt nicht der Gruppe zu überlassen, die in der klaren Überzahl ist. Laut Umfragen stehen nämlich 84% der Deutschen einer Organspende positiv gegenüber. Das einzige Problem? Wir alle haben einen inneren Schweinehund. Und so haben derzeit nur knapp die Hälfte dieser 84% einen Organspendeausweis. Zum Nachteil derer, die auf der Warteliste für ein Spenderorgan stehen. Und das kann jeden von uns treffen. Auch diejenigen, die ihre Organe selbst nicht spenden würden. Fassen wir also zusammen. Die Widerspruchslösung bringt niemandem einen unzumutbaren Nachteil. Sie verschiebt diesen Nachteil lediglich auf die Personen, die in der Unterzahl sind, wovon am Ende alle profitieren. Wer sich vom Staat nicht reinreden lassen will, hat ein gutes Recht dazu. Aber ich finde, dafür kann man ruhig mal ein Formular ausfüllen.
Der Atomausstieg in Deutschland ist vollzogen. Das ist bekannt und bis heute auch umstritten. Vor allem vor dem Hintergrund der Verschiebungen auf den Energiemärkten seit dem russischen Angriff auf die Ukraine. Dabei ging es auch um die Frage, ob die drei verbliebenen deutschen Atomkraftwerke noch länger am Netz hätten bleiben sollen. Wirtschaftsminister und Umweltministerin waren dagegen und hatten sich durchgesetzt. Aber war das richtig? Hatten Sie die Einschätzungen der ministeriellen Fachabteilungen so abgewogen, wie es inhaltlich geboten war? Daran zweifelt die Opposition aus CDU und CSU im Deutschen Bundestag und erwägt einen Untersuchungsausschuss. Der ist noch nicht beschlossen, aber die Argumente für und wider sind heute im Parlament noch einmal ausführlich zur Sprache gekommen. Lothar Lenz berichtet.
Ein Viertel aller Abgeordneten im Bundestag braucht es, um einen Untersuchungsausschuss einzuberufen. So viele kriegt die Union mit Leichtigkeit zusammen. Die Frage, um die es in dem Ausschuss gehen soll, fasste der CDU-Abgeordnete Patrick Schnieder so zusammen.
Wurde in der vom russischen Überfall auf die Ukraine ausgelösten Energiekrise nach Gemeinwohl oder nach grüner Parteiraison entschieden?
Hätte es also gute Gründe gegeben, die letzten drei Atommeiler im Frühjahr 2023 doch am Netz zu lassen? Ja, sagte CDU-Mann Schnieder, denn dann wären womöglich die Strompreise gesunken. Es geht der Union bei dem Untersuchungsausschuss aber nicht nur um die Energiepolitik, sondern erklärtermaßen auch um die Person des grünen Wirtschaftsministers und Vizekanzlers Robert Habeck. Der fordere doch immer Transparenz in der Politik, also müsse er diesen Maßstäben auch selbst genügen, sagte der CDU-Abgeordnete Patrick Schnieder. Nina Scheer, Energieexpertin der SPD, erinnerte die Union daran, dass sie nach der Atomkatastrophe von Fukushima selbst die Abschaltung aller deutschen Kernkraftwerke auf den Weg gebracht habe.
Die spezifischen Sicherheitsrisiken von Atomenergienutzung sind einzigartig und deswegen haben ja auch Sie diesen Atomausstieg mitgetragen und nach einem Zickzackkurs wieder eingeleitet.
Scheer erinnerte auch an die Debatte Ende 22, Anfang 23. Damals hatte der Bundeskanzler persönlich den Weiterbetrieb der letzten verbliebenen Meiler für gut 3 Monate verfügt. Und auch dies sei nach einer sehr eingehenden Sicherheitsprüfung geschehen. Das wollte Rainer Kraft für die AfD so nicht stehen lassen. Diese ganze Prüfung habe doch aus Tricksen und Täuschen bestanden, sagte Kraft in Richtung der grünen Bundesumweltministerin Steffi Lemke.
Wäre ein Weiterbetrieb über das damalige gesetzliche Ende, den 31.12.2022, tatsächlich nicht sicher gewesen, die Umweltministerin hätte gegen die Richtlinienkompetenz des Kanzlers protestieren und gegebenenfalls zurücktreten müssen, wenn die nukleare Sicherheit in Deutschland nicht gegeben gewesen wäre.
Für die parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen, Irene Mihalic, ist die Frage, ob die AKW-Abschaltung seinerzeit auch politisch motiviert war, längst beantwortet, und zwar mit einem klaren Ja.
Ja, ich gebe es zu. Atomkraft, nein, danke. Das ist Teil unserer DNA. Und das sage ich voller Stolz, denn unsere Partei hat sich über Jahrzehnte hinweg für den Ausstieg aus dieser Hochrisikotechnologie eingesetzt.
Deswegen sei ein Untersuchungsausschuss eigentlich vergeudete Zeit, so die Grüne Irene Mihalic. Im Kern widersprach sie gleichwohl dem Vorwurf der Union, die Prüfung eines möglichen Weiterbetriebs sei nicht sachgerecht erfolgt. Für die FDP begab sich schließlich deren Energieexperte Michael Kruse in eine rhetorische Zwickmühle. Kruse hatte noch vor Tagen gepostet, dass Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck verloren gegangenes Vertrauen wiederherstellen müsse. Im Bundestag kündigte Kruse nun an, seine Fraktion werde einem Untersuchungsausschuss zustimmen. Allerdings müsse der dann auch die energiepolitischen Erfolge der Ampelkoalition würdigen. Über die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses berät nun erstmal ein anderer Ausschuss, der für die Geschäftsordnung des Bundestages. Da geht es um die Mitgliederzahl und den genauen Untersuchungsauftrag. Anschließend befasst sich dann wieder das Plenum mit dem Antrag der Union. Eine förmliche Einsetzung des Untersuchungsausschusses gilt aber als sicher.
Zurück zum Fußball. Selbst im Deutschen Bundestag war der Beginn der Fußball-Europameisterschaft heute Thema. Die CDU hatte tatsächlich einen Antrag dazu eingebracht, um das mutmaßliche Sommermärchen zu stärken. Und die anschließende Debatte verlief nicht so ganz bierernst. Gabor Hallasch fasst sie für uns zusammen.
Die Fans sind schon da. Jetzt geht es los. Rund um das Brandenburger Tor wird es so langsam lauter. Fühlt sich ein klein wenig nach Sommermärchen an. Im Bundestag, nur wenige hundert Meter entfernt, wird zwar noch nicht gesungen, aber auch hier kommen so langsam alle in Stimmung.
Heute geht's endlich los. Schmeißt die Grills an, die Fernseher an. Setzt euch zusammen, macht euch ein Bier auf.
Doch vor dem Bier wird debattiert.
Volle Unterstützung für ein neues Sommermärchen,
sagt Vizepräsidentin Yvonne Magwas. So steht es auf der Tagesordnung. Der Ball ist auch hier im Plenum rund, die Debatte allerdings kürzer als eine Halbzeit.
Für die Aussprache ist hier eine Dauer von 39 Minuten vereinbart. Wahrscheinlich, dass wir alle noch pünktlich an die Bildschirme kommen.
Es ist eine Debatte eher wie 0:0. Um es in der Fußball-Reportersprache zu sagen, bisschen müde, arm an Höhepunkten, ohne Torgefahr. Es fällt die ein oder andere Floskel. Fußball kann viel bewirken, so sieht es CSU-Politiker Stefan Mayer.
Eine Fußball-Europameisterschaft kann dieses Ereignis sein, dieses Lagerfeuer, moderne Lagerfeuer der heutigen Zeit.
Aber dieses Lagerfeuer brennt nicht richtig, fürchtet die Union und hat einen Antrag eingebracht. Sie kritisiert, die Bundesregierung sei zu passiv. Was fehlt, sei der große Plan, damit es wirklich ein Sommermärchen gibt. Konzepte für Mobilität, aber auch ein Kulturprogramm. Gibt es alles längst, hält die Ampel dagegen. Für Philipp Krämer von den Grünen ist die CDU so eine Art
kauzige Zaungast, der im Stadion schon nach 10 Minuten die Auswechslung des Mittelfeldspielers fordert und dann am Ende allen erzählt, nachdem der einen Hattrick gemacht hat, dass man schon von Anfang an gewusst hat.
So ein kauziger Zaungast könnte auch Unionsfraktionsvize Jens Spahn sein. Der fehlt heute im Bundestag, man könnte böse sein und unken, vielleicht steht er im Stau. Denn Spahn hatte sich gerade noch über die Fanmeile in der Nähe des Bundestags beschwert. Die nerve die Leute und lasse das Parlament nicht richtig arbeiten.
Echt jetzt? Echt jetzt?
Entgegnet Christian Schreider von der SPD.
Ihren Antrag braucht Deutschland so wenig wie das Genöle von Jens Spahn gegen die tolle Fanmeile hier draußen.
Die AfD hatte sich zuletzt über die Trikotfarbe beschwert, drückt trotzdem der Nationalmannschaft die Daumen, wünscht sich aber, dass der Sport weniger politisch ist. Jörn König.
Leider wird der Sport zunehmend politisch instrumentalisiert. Diversität, Vielfalt, Antidiskriminierung, Antirassismus, Nachhaltigkeit, Inklusion oder Klimaneutralität. Das ist, was die Funktionäre wirklich interessiert.
Viele Redner danken den Freiwilligen, der Polizei, dem Rettungsdienst und hoffen, dass so ein großes Turnier auch langfristig was bewirkt. In den kleinen Vereinen, so sagt es Johannes Steiniger von der CDU.
Dass wir es eben schaffen, dass diejenigen, die sich ehrenamtlich in den Vereinen engagieren, nicht so viel am Schreibtisch sind, sondern mehr auf dem Platz arbeiten können, um das zu machen, warum sie mal in die Vereine eingetreten sind.
Ein Sommermärchen kann auch die Politik nicht beschließen, aber sie wird sich nicht beschweren, wenn die Stimmung im Land ein bisschen besser wird.
Auf geht's auf eine erfolgreiche Europameisterschaft. Lassen wir den Ball rollen und hopp, hopp, schicken wir uns.
Sagt Tina Winkelmann von den Grünen. Danach wird noch abgestimmt. Die Union bringt ihren Antrag nicht durch. Stört aber kaum jemanden, ist spätestens heute Abend beim Fußballschauen vergessen.
Genau, genug über die EU. Genug über die EM geschwätzt. Ab heute Abend rollt dann endlich der Ball. Um 21 Uhr, wie gesagt, ist Anstoß der Eröffnungspartie zwischen Deutschland und Schottland. Was fehlt, ist der Blick aufs Wetter. Und hier ist er. So wechselhaft wie das Wetter heute am Tage war, bleibt es auch in der Nacht. Örtlich kann es Gewitter und heftigen Regen geben. Die Temperaturen sinken auf 14 bis 11 Grad. Morgen erwärmt sich die Luft dann auf 16 bis 20 Grad. Bei einer Mischung aus Sonne und Wolken bleibt es vermutlich meist trocken. Ähnlich soll das Wetter am Sonntag werden. Das war die Bilanz am Abend. Meine letzte Bilanz am Abend als Moderator. Zum 1. Juli wechsle ich die Seiten. Ich bin dann, wie Sie, Hörer der Bilanz. Vielen Dank für Ihr Interesse über viele Jahre. Bleiben Sie dem SR gewogen. Tschüss, sagt Stefan Deppen.